Dinge von Interesse. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, zu der ich euch ganz herzlich willkommen heiße, weil wir machen heute etwas, was wir in den 90ern total oft gemacht haben und gerne gehört haben, nämlich Talkshows. Und Talkshows waren ein Thema, bei dem einfach Leute kamen, die dann ihre privatesten, banalsten Themen der Weltöffentlichkeit breitgetreten haben. Und banal und privat, da fällt mir nur ein Name ein. Hallo Sascha.
Hallo und herzlich willkommen bei Hans Meiser, deine Stimme ins Glück. Und ja. Sprich nur für dich, ich habe, glaube ich, in meinem Leben nur ganz wenige Talkshows gesehen. Das wird die kürzeste Podcast-Aufnahme der Welt werden. Ich werde einfach nur immer nicken.
Ach, sehr gut, nicken, das kann man so gut hören. Aber erinnerst du dich denn wenigstens noch daran, dass die 90er tatsächlich davon, ich würde sagen, verseucht waren, was das Nachmittagsprogramm anging?
Ja, in der Tat. Tatsächlich waren die 90er auch die Zeit, wo man noch zumindest in der einen Hälfte der 90er mittags nach Hause gekommen ist, nach der Schule und sich eventuell vor den Fernseher geflanscht hat, Glücksrad zu gucken damals. Ja. Und der Preis ist heiß, aber das wurde dann abgelöst durch Talkshows und Gerichtsshows später. Wobei ich nicht mehr ganz sicher bin, ob die Gerichtsshows vor den Talk, nee, ich glaube, die kam später erst.
Die kam später tatsächlich. Hm? Die kam später. Ich kann mich noch an, apropos Gerichtsshows, kennst du mich noch, Streit um drei auf ZDF, kann ich mich noch erinnern. Das war, glaube ich, mit einer der ersten. Und das waren angeblich tatsächlich echte Fälle, die allerdings, wo einfach dann so ein Richter dann, der auch in Wirklichkeit ein Richter war, dann diese Streitigkeiten geschlichtet hat. Das war allerdings tatsächlich sehr banale Sachen. Das waren viel so, ich wollte jetzt sagen Grenzstreitigkeiten, aber so, weißt du, der Nachbar.
Ne? Ja, es gab früher mal, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, ich kann mich nur ganz dunkel an so Röhren erinnern, wo dann irgendwelche Kugeln durchfielen in so eine Justitia-Waagschale rein. Das hieß, glaube ich, wie würden Sie entscheiden?
Ja, genau. Stimmt. Aber das kam tatsächlich wirklich erst später. Also das fing eigentlich, dieser Talkshow-Boom, der fing mit 92 mit Hans Meiser auf RTL an.
Ich kenne ja nur das Königlich-Bayerische Amtsgericht. Schöne Grüße an Klaus Backhaus.
Sehr schön. Ja, auf jeden Fall ging das da auf jeden Fall los mit ihm. Und dann hatte es Mitte der 90er, da gab es dann kein Halten mehr. Da hat vor allen Dingen ProSieben und Sat.1 haben dann nachgezogen. Und du weißt ja, wie es ist, wenn eine Sache funktioniert, dann macht man ganz viele kreative Sachen, um was Besseres zu schaffen. Nein,
man kopiert es schamlos. Ich habe ja keine Ahnung von Talkshows, aber ich habe ein bisschen Ahnung davon, wie man recherchiert, und ich habe herausgefunden, dass Hans Meiser tatsächlich bis zu 40% Marktanteil gehabt hat.
Ja, gut, 92, ne? Ja. Was wäre das heute? 8.
Im Tagesprogramm von RTL hatte er zeitweise bis zu 5 Shows.
Es ist Wahnsinn, oder?
Ja, das ist Hammer.
Das ist unglaublich.
Ich sag mal, er hat natürlich dann anschließend keinen so rühmlichen Weg eingeschlagen, gute Hans Meiser.
Gerade aktuell kann man viel von ihm kaufen, was nicht so schön ist. Ne? Also das stimmt. Aber tatsächlich muss ich sagen, was bei mir tatsächlich viel mehr hängen geblieben sind so die End-90er Pro-7-Talkshows gewesen, nämlich da war tatsächlich so, es hat bei mir schulisch gepasst, da konnte ich gleich mit Arabella Kiesbauer einsteigen und konnte dann in den aufstrebenden Stern von Andreas Türk einsteigen. Das lief so 98 und das war ganz kurz davor, ein Riesending zu werden. Also, das war wirklich, ich meine, ganz ehrlich, die haben das komplette Nachmittagsprogramm bestimmt, ne?
Aber hallo.
Das war halt abgekupfert von den US Talkshows halt. Man hat sich halt Leute geholt, die halt über ihre Probleme geredet haben, ne? Und das wurde natürlich im Laufe der Zeit, wie wir das immer kennen, es wurde irgendwann immer assiger. Und natürlich auch, und das war immer so ein latenter Vorwurf, immer auch immer mehr gestellt. Wahrscheinlich war es auch ein Großteil so gestellt. So, weißt du, Leute, die im Publikum gesessen haben, die dann schon das Mikro, weißt du, wenn du schon das Mikro am Kinn hast, ne, dann könnte es sein, dass du später noch einen Auftritt gehabt hast. entschuldigen Sie, Sir. Nein, ich brauche kein Mikro, Andreas. Ich kann Freetext machen. Und dann wurden halt wirklich so die banalsten Themen in solchen Talkshows verwurscht.
Ne, also viel es gab ja dann diese Geschichten wie Live-Schwangerschaftstest oder sowas oder Vaterschaftstest oder sowas. Kalkofer hat das ja wirklich durch den Kakao gezogen. Und hat ja dann, ich kenne ja die meisten Sachen von Talkshows nur durch Kalkofer.
Mhm. Ja, und vor allen Dingen, das war das eine, dieses Schwangerschaftstest, aber auch ganz beliebt waren der Lügendetektor.
Da gab's doch mal so eine Spielshow, ne, wo dann ja, irgendwie natürlich der Partner angeschlossen wurde und musste Fragen beantworten.
Nein, das musstest du irgendwann mal machen wahrscheinlich. So.
Haben Sie das verstanden, Herr Erler? Jawohl. Peng.
Das wäre super. Sie werden auch völlig alle Kosten dieser Sache tragen. Wie bitte?
Nein. Aber ich muss ja noch mal sagen, ganz kurz zu Hans Meiser. Ich kann mich an ihn erinnern, der hat doch so eine Action Reihe moderiert, wo so
ja,
um Einsätze ging von Explosiv, Polizei.
War das nicht irgendwie sowas? Der hatte, ja, das waren Feuerwehreinsätze, meine ich.
Und der hat doch dieses gigantische Mikro immer gehabt mit dem Puschel dran.
Ja, richtig.
Ich konnte mir Hans Meiser nie ohne dieses Mikrofon vorstellen.
Aber das trug man damals so.
Und Hans Meiser ist ja damals schon, also gefühlt ein alter Sack gewesen, auch immer mit Krawatte und Anzug unterwegs gewesen. Und immer so gefühlt so ein Stock im Arsch auch so ein bisschen, ne? Und dass das war, glaube ich, auch nicht so krawallig wie später. Und Arabella Kiesbauer, die konnte ich ja nie leiden, wegen ihrer Stimme. Also die ging ja auf den Sack, die mochte den Mund aufmachen und das ist wie Metallhandschuhe auf einer Schieferplatte.
Weißt du, was das war? Das war Notruf, was er gemacht hat.
Notruf!
So hieß Notruf. Und weißt du, wie lange er das gemacht
hat? Notruf Hafenkante.
Ja, nee, das hat er von 92, das hat er bis 2006 noch moderiert.
Ach, auf RTL. Du Scheiße.
Ey, überleg dir das mal, das sind 14 Jahre. Oder zwei Star Trek Serien. aus der guten Ära hintereinander geschnitten. Weißt du? Und ja, Notruf an, nur daran kann ich mich auch noch erinnern. Das waren aber überwiegend doch ja, das waren auch so die Ortsfeuerwehr Pirmasens muss den Storch irgendwie irgendwo runterholen, oder? Also so war's halt, ne? Aber ich glaube, das wurde dann auch immer krawalliger. Aber gut, ja, du hast recht, der sieht heute noch ein bisschen so aus wie damals. Das ist so einer wie, ein bisschen wie, krasser Vergleich, ein bisschen wie Picard, der immer schon, wie Patrick Stewart, ein bisschen distinguiert ausgesehen hat, immer schon so ein bisschen älter, auch als er noch jünger war. Ja, bei Arabella bin ich da komplett auch bei dir. Also das war tatsächlich bei mir auch schwer. Was schwer angesagt war zu meiner Zeit, war Sonja war sehr schwer angesagt und Andreas Türk war total schwer angesagt.
Andreas Türk war auch bei Frauen total angesagt, habe ich gehört.
Ja, tatsächlich. Wenn ihr nicht mehr wisst, warum ihr fragt, wer war denn Andreas Türk, da rate ich mal, den Wikipedia-Eintrag von ihm zu bringen. Aber der war tatsächlich ein paar Jahre, war der sehr, sehr präsent mit der Talkshow. Das waren ja auch so, die haben die Dinger ja im Prinzip Montag bis Freitags immer produziert. Ne? Das waren immer so 5 Sendungen, immer jeweils eine Stunde. Dann gab es dann halt immer immer eine gewisse Anzahl an Gästen, 5, 6 Gäste. Und dann wurden halt so Dinge des Alltags. Ne? Es gab immer so Themenschwerpunkte, die sich häufig ums Thema, ja, häufig sind so Beziehungen und Streitigkeiten und Zwiste halt. Also so die niedrigste Form von Dingen, die man normalerweise nicht offen ausbreitet.
Hilfe, ich will mein Jungfernhäutchen zurück.
Ja, gut, aber was hat das mit dem Thema
zu tun? Das ist schon der Folgentitel für diese Sendung.
Ah, ja. Ja, genau.
Hilfe, ich will meinen Popschutz zurück.
Hilfe, ich will meinen Popschutz zurück. Das muss ich mir aufschreiben, das merke ich mir doch nicht.
Die Podcast-Bubble aus Berlin hat meinen Popschutz geklaut.
Ja, natürlich. Aber das war.
Herr Erler, das erlebe ich täglich so in meiner Praxis.
Ja, aber wie gesagt, der Vorwurf war latent ja auch da, dass da immer so auch Leute, so Laiendarsteller dazwischen waren. Und ich glaube auch, dass das zum Teil so war, weil irgendwann
gab es nicht mal Berichte von irgendwem, der sich drauf spezialisiert hat, irgendwie mit verschiedenen Themen, wo dann auch so YouTube-Videos waren, der war in der Sendung zu dem und dem und dem Thema, das waren immer die gleichen Nasen und die wurden dann auch bezahlt später dafür, dass sie Auftritte hatten.
Ja, die wurden sowieso bezahlt. Aufgeflogen ist das nämlich, weil die nachdem sie mit der Talkshow fertig waren, in die Gerichtsshows gegangen sind. Und dann plötzlich, und da fällt's ja mehr auf. Weißt du, wenn du dann plötzlich hier, du bist hier Klaus, ne, Staplerfahrer Klaus, dem irgendwie das Frühstücksbrötchen geklaut wurde. Und da hast du nochmal eine Rechnung mit offen. Also die sind, diese Laiendarsteller sind dann halt sehr exzessiv eingesetzt.
Oh, tatsächlich ist es ein hat ein Ex-Kollege, also sagt dir Ecki Gürpelt noch was?
Nein.
Der sagt dir nix?
Nein.
Du hast früher auch Kalkofe geguckt, oder?
Ja.
Ecki Gürpelt und Michael Niekammer waren immer so ein närrisches Zweigestirn sozusagen. Die waren ja auch ein Paar. Mhm. Ecki ist leider, Gott hab ihn selig, vor ein paar Jahren gestorben. Super, mhm. super netter Typ, der bei uns im Sender moderiert hat.
Okay.
Und waren immer grandiose Studiogespräche mit Ecki Göpelt. Also auf Ecki lasse ich nichts kommen. Der war echt super in Ordnung. Auch Michael Niekammer. Okay. Und Micha hat ein Showreel auf seiner Webseite jahrelang gehabt und hat da auch Ausschnitte drauf gehabt aus diversen Gerichts- und Talkshows. Mhm. Wo er quasi Auftritte hatte als Laiendarsteller im Grunde genommen. Also insofern haben die tatsächlich auch Leute eingekauft, also in dem Fall dann nachweislich, die halt dann irgendwie Rollen gespielt haben. Und es gab natürlich einen großen Anteil von Leuten offensichtlich, die geglaubt haben, das ist alles echt, was die da sehen.
Hm, klar. Ja, ich glaube, dass das mit dem, irgendwann war es auch schwer wahrscheinlich Leute zu finden, weil du hast, also ich kann aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe Kumpels, die da gewesen sind. Und ich selber habe, halte ich fest, ich habe mit der Redaktion von Andreas Türk telefoniert. Also eigentlich.
Sie hören von meinem Anwalt.
Nein, ich bin einfach rangegangen, als die beim Kumpel angerufen haben. Und wir haben uns damals tatsächlich im Freundeskreis mal so aus Spaß mit einem Thema beworben. Und das war auch so mit so, hey, früher warst du, also eigentlich so ein Thema, wo man sagt, also wir sind zwei Kumpels hingefahren und es war einfach so eine Streitigkeit, die wir mit einer Freundin hatten oder die mit einer Freundin hatten. Man hat sich so auseinandergelebt quasi und aber da wurde das nochmal so auf den Tisch gebracht. Da ging es dann darum, du bist falsch, so sinngemäß. Und da sind die wirklich hingefahren und ich habe dann quasi aus Versehen also mit denen telefoniert und habe das erst gar nicht gecheckt und die wiederum dachten, ich wäre der Typ, der hingefahren ist. Und ich bin aber, weißt du mal sowas, spontan in der Rolle. Ne, und habe dann die Fragen für diesen Fragebogen beantwortet. Kennen Sie zufällig den und den? Ja, ja. Deshalb lässt man mich ungern an Telefone gehen. Deshalb bin ich auch sehr beliebt bei irgendwelchen telefonischen Umfragen und so. Ich verfalle sofort in Duldungsstarre und rasper es runter. Hab tatsächlich dann halt mit denen telefoniert und die waren dann an dieser Geschichte interessiert. Das war dann auch man hat sich da telefonisch zu der Zeit beworben, hat gesagt, und dann hast du dann mit Leuten von der Redaktion sprechen können und die haben gesagt, was ist denn eure Geschichte oder so. Ja, ich bin mal mit dem und dem hier, waren super Freunde, jetzt sind wir aber keine Freunde mehr, weil die Person ist falsch. Das ist ja super. Das muss die Welt erfahren. Ihr werdet sofort eingeladen. Die sind auch eingeladen worden. Hingefahren mit Hotelübernachtung, Zugticket. Eigentlich, weißt du, wir sind dann, als das dann ausgestrahlt wurde, was eine Weile später war, haben wir dann alle im Wohnzimmer gesessen. Mit dem ganzen Freundeskreis haben diesen Auftritt uns angesehen und auch das Mädel, um das es da ging, ist dann auch dahin gefahren und so. Hat der Freundschaft übrigens nie wieder. Wir konnten es nie wieder kitten, weißt du? Warum auch? Auf jeden Fall, wenn ich mir das ansehe, weil ich habe vor kurzem dieses Videoband beziehungsweise eine Digitalisierung des alten VHS-Videobands von dieser Aufnahme aus dem Jahr 98 oder so, 97, 98 so rum, glaube ich, gesehen und dann dachte ich mir so, Alter, weißt du, das ist so, wie wenn wir uns beide ins Fernsehen setzen und ich sag, also, Sascha, der hat gesagt, der hat heute Abend Zeit zum Podcasten und dann ist der nicht aufgetaucht. Dann ist er in die Sauna gegangen, dann hat er mit anderen Leuten lieber gekocht. Ich habe ihn auf Twitch gesehen. Ne? Weißt du, mit mir wollte er podcasten, aber jetzt ist er mit Kochen mit Sascha auf Twitch. Du bist gemein, weißt du? Also heute, wenn ich das heute sehe, denke ich so, mein Gott, ne? Wie konnte man? Aber das hieß, zumindest ein Teil der Leute waren echt. Ja, und warum das funktioniert hat, ist auch klar, ne? Das war halt Trash und du hast dich halt an dem Leid oder an dem Problem der anderen quasi dran hochgezogen, was ja auch bis heute in vielen Formaten so erfolgreich ist. Hier, wer wird Millionär oder hier,
Quatsch. Was?
Du weißt schon, wie heißt das denn? Deutschland sucht den Superstar, da interessiert dich ja auch eher die Loser, die es halt nicht reißen, sind ja eher interessant als die es am Ende super drauf haben halt.
Ja.
Und das ist ja das Paradebeispiel davon gewesen. Und ich hatte das dann später noch beim anderen Kumpel, das war halt so die Zeit. Ne, der hat sich da auch beworben und da ging es dann auch um so ein Thema mit, Der hatte mal relativ viel Gewicht drauf und hat dann abgenommen und hat dann sich so ein bisschen hochtrainiert und ist dann so auch dahin gegangen und hat dann auch so, weißt du, so mit, früher fandet ihr mich widerlich und so und heute leckt ihr euch die Finger nach mir. Ich glaube, ungefähr so war sogar das Motto der Folge und hatte dann so einen Terminator 2 Auftritt gehabt hinter so einem Tor mit Rauch und so raus, weißt du?
Die Zauberkugel von Mareike Amado.
Ganz genau. Und wo muss ich jetzt den Preis raten? Ich sage, das kostet 9,90 €. Nein, hören Sie auf. Ja, also da waren schon echte Leute dabei. Und
wenn der Preis stimmt.
Das war auch ein geiles Prinzip. Und darfst ja auch nicht vergessen. Und das, wie gesagt, das war ja federführend RTL, Sat1 und Pro7. Dann gab es ja noch hier, wer sich noch erinnert.
Ja, aber die Öffentlich-Rechtlichen haben ja auch versucht, da mitzuspielen.
Ja, oder? Die haben das auch. Aber da war es ein bisschen, also da, die haben, ich fand, das war nicht so.
Das war Jürgen das Fliege? So, war das halt?
Das war auch Nachmittag 16 Uhr, meine ich. Das war aber ja gut, das war ja der Jürgen Fliege, war ja ja auch so ein ehemaliger Priester, ne? Nee, Quatsch, was
war das? Nee, Jürgen Fliege war Sat1 tatsächlich.
War der Sat1? Nee. Bist du sicher, dass der damals Sat1 war?
Kerner war.
Ja, gut, aber beim Öffentlich-Rechtlichen war das immer eher so, ja, da war es ja wirklich eher noch ein bisschen gesitteter. Na, also da hast du, es ist ja auch nie so schlimm gewesen, wie man das ja in den Ami-Videos zu der Zeit gesehen
hat. Ja, da wurden ja die Studios zerlegt und keine Ahnung was.
Es gab ja Specials, die sich nur mit diesem Phänomen Talkshow dann noch weiter beschäftigt haben und die haben natürlich so eine Art Best-of gemacht. Und da war bei den Deutschen, naja, ne, da war schon, ne, da wurde sich nicht geprügelt, ne, da war es dann nicht, ne, sondern, aber bei den Amis hast du halt wirklich, ne, dann hast du immer dann die nette Dame, die dann immer total aufgebracht gewesen ist und so und auch so, die haben ja fast schon Wrestling gemacht. So mit diesen martialischen Auftritten und so und da haben sich gegenseitig. Ja, es war dann so, das klassische Ding war, da ist ein Typ und zwei Mädels kämpfen um ihn.
Das kennen wir so aus dem täglichen Leben.
Es war so.
Sonja Zietlow übrigens, habe ich gelesen, hat einen IQ von 138.
Ja, sagt sie. Wer weiß, ob das stimmt.
132, Entschuldigung.
Ja, siehst du, es wird schon
weniger. Ja.
Es ist gleich nur 128. Wenn ich hier nochmal die Seite aktualisiere. 10. Nein, weiß ich nicht, aber tatsächlich, das kann tatsächlich sein, aber das haben viele gemacht, wenn ich hier mal so durch die Namen gehe, da hast du Kerner, erinnerst du dich noch an Jörg Pilawa, Sat1 gab
ja,
es,
ja, ja.
Dann gab es noch, pass auf, Franklin, deine Chance um 11.
Ja, das kenne ich auch noch.
Auf Sat1, Peter Imhof war auch Sat1. An den habe ich gar keine Erinnerung mehr.
Also Birte Krawallos hieß, hat man immer gesagt. Ne? Brit der Talk?
Ja, Brit der Talk, ja.
Und Birte Karalus wurde immer genannt. Birte Krawallos, so.
Stimmt, ja. Und natürlich der Oliver Geissen.
Jetzt habe ich es gefunden. Mensch Ona gab es beim ZDF. Mit Tony, ja. Tony Ona. Wir alle kennen ihn, der Mann, der sein Lachen verkauft hat, der Junge.
Das ist so geil. Super. Ja.
Und
ja,
es gab wohl irgendwie auch Sabrina, aber das sagt mir gar nichts auf.
Sabrina sagt mir auch nicht viel, aber wie gesagt, Oliver Geissen. Das war damals ja lange auch bis heute noch so ein bisschen was wie so die Allzweckwaffe auch von RTL. Der hat ja super viele andere Shows noch moderiert. Und das war so einer, den man auch sehr sympathisch fand.
Weißt du noch, Butterbrot, haben wir alle gegessen in den 80ern. Butterbrot.
Ja. Was mir gar nichts sagt, und das ist die Talkshow, die ich mit dir.
Das ist tatsächlich, gesehen. Warte mal, also Kerner, Geissen und so ein bisschen Pilawa und so ein ganz klein bisschen, Gott, wer macht denn hier klein gegen groß und wer weiß denn sowas? Nur die Liebe zählt.
Alter, das ist echt unglaublich, oder?
Wie heißt der Typ? Nur die Liebe zählt.
Nur die Liebe zählt. Ach ja, das war ja.
Ach Gott.
Der hat doch.
Der aus Leipzig.
Das, das ist der, der jetzt auch diesen witzigen Nur die Liebe zählt war eine Kai Flaume.
Kai Flaume finde ich super. Der hat den Bogen raus und auch gekriegt. Aber ich finde Kerner und Geissen und der Dritte, den ich eben genannt habe, der mir entfallen ist, sind so ein Prototyp von Moderationswunderwaffen. Ja. Die sich dann irgendwie RTL und ZDF und glaube ich Pro7 rangezüchtet haben, die kannst du in jede Show setzen. Die moderieren dir alles weg. Aber die haben keine Eigenschaften.
Die haben keine Eigenschaften. Ist natürlich schon spektakulär, alles zu moderieren zu können, ne?
Ja,
also aber davon mal ganz ab, ne? Das musst du erstmal hinkriegen, ne?
Ja, du brauchst schon so Ecken und Kanten und das hat weder Oliver Geissen noch Kerner. Also oder Pilawa.
Also Oliver Geissen war immer so ein bisschen so der gegen Andreas Türk Typ. Weißt du, so ein bisschen der Andreas Türk von RTL. Weißt du, so ein bisschen, der bei den Jungen ankommen sollte, der halt immer so auf so berufsjugendlich ein bisschen war und halt auch wohl so Everybody's Darling, weißt du, so die Schwiegermütter sagen, hier, so ein, nicht den Hannes.
Ja, ja, ne? So Typ Schwiegermutter, der alles wegmoderieren kann.
Übrigens,
wisst ihr, ohne weh zu tun.
Ja, genau. Du weißt doch selber, wie das ist. Die Schwiegermütter, die wollen einfach irgendwelche Moderatoren, die alles wegmoderieren können. Weißt du, dieses Sommer, diese Weihnachtsfeier wird Ihnen präsentiert. Weißt du eigentlich, dass Kai Pflaume hat einen YouTube-Kanal und der heißt Ehrenpflaume.
Ehrenpflaume?
Ja, tatsächlich. Da habe ich kürzlich auf Twitter schon was zu gelesen, weil die Leute gesagt haben, irgendwie ist es ein witziger Name. Aber das ist tatsächlich der YouTube-Kanal von Kai Pflaume.
Und weißt du, wer noch total für Krawall, glaube ich, irgendwie einen Namen hatte?
Ricky.
Nee, nicht Ricky, sondern, Achtung, jetzt kommt ein Wortspiel. Wiener von wer?
Ja. Das wurde ja immer wilder, weißt du, nach diesen ganzen Großen kam ja immer mehr dazu, ne? Da gab's dann irgendwie einfach nur Namen, weißt du? Sabrina.
Ja, Vera van Veen ist, glaube ich, das ist so die Krawallnudel gewesen.
Ja, es stimmt. Ja, ist sie bis heute.
Ja.
Und auch schön ist, und das ist einfach, weil es so total nichtssagend ist, aber das wäre die Talkshow, die ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm habe, in die ich mit dir gehen würde, um unsere Probleme auszureden,
ja,
wäre Nicole Entscheidung am Nachmittag.
Nicole, ein bisschen nur. Frieden würde ich mit dir reingehen.
Ein bisschen. Nee, wir würden bei Peter Imhoff landen.
Oh.
Weißt du, auch wo wir sagen, wer bist du? Also viele sind ja wirklich, da sagt mir wirklich gar nichts mehr. Klar, hier so ein paar weiß es hier, klar, Kerner, Vera in Wien, Jörg Pilawa, ne, da weiß man, was draus wurde. Aber was für Oliver Geissen, weiß man's, Ilona Christensen, das war ja nicht mehr so, ne, die war auch ja eine ganz große von RTL, ne? Aber was ist denn aus dir, was ist aus Franklin geworden? Ich finde immer noch super, deine Chance um 11.
Ricky hat tatsächlich nur ein Jahr lang moderiert, aber hat einen unglaublichen Eindruck hinterlassen, offensichtlich.
Ja. Ich kann mich sogar noch erinnern, wie sein Abgang war. Nämlich, das war wirklich nur ein Jahr und er war ja so ein bisschen Mola Adebisi und so sollte und er war ja so ein bisschen, ja, so der Flippige.
Auf Speed, kann man sagen.
Ja.
Also Ricky genau. Ist, erzähl mal erstmal.
Ja, auf jeden Fall kann ich mich noch tatsächlich an seinen Abgang erinnern, weil es gab irgendwie auch sehr viel Kritik so an ihm. Und
warum?
Ich weiß es gar nicht mehr. Also ich glaube, der hatte so ein bisschen ein Thema, das die Leute nicht so ernst genommen haben und so. Und ich weiß noch, dass sein Abschied der war, dass er sich wirklich so ein bisschen so eine Art virtuellen Fuck you ans Publikum irgendwie gegeben hat. Dass er gesagt hat, hey Leute, mich wählt ihr nicht los, da mache ich halt was anderes. Ciao. Irgendwie so. Und tatsächlich, hast du recht, obwohl das nicht so lange war, kennt man den heute noch.
Ja, von den ganzen Talkshow-Nasen an Ricky wirst du dich erinnern.
Kann ich mich am meisten erinnern. Ja. Waren da nicht auch immer diese schlechten Anspielungen bei ihm auf die Teletubbies? Das war doch auch die Hochzeit der Teletubbies.
Boah.
Das ist ja so ein bisschen, er hatte doch auch so diese Haare da oben, so wie ein kleiner punkiger Iro ein bisschen. Und das ist so eine Teletubby-Anspielung.
Also was ich gerne sehen würde, wäre eine Sendung moderiert von Ricky von Harris. Da heißt nur Harris. Ricky Harris von und Ralf Schmitz.
Alter, das wäre super. Aber wie kommst
in
du
in doppelter Ralf Geschwindigkeit. Schmitz?
Ja, richtig. So, beide auf Speed.
Ralf Schmitz ist auch so ein Typ, der in dieser Zappelfalle gefangen ist. Ich glaube, der kann auch normal sein, aber er wird immer so, ja, du bist der aufgedrehte Typ. Schlüpf in deine Rolle.
Ja.
Tut mir total leid bei dem Typen.
Wenn ich mir das sehe, es sind etliche aus denen, ein gewisser Teil zumindest ist auch noch richtig was geworden und hat noch lange, lange andere Projekte machen können, bis heute. Aber Klar, genauso viele sind auch wieder verschwunden. Aber wenn ich mir das so ansehe, dass da wirklich Talkshows über 6, 7, 8, 9 Jahre liefen und dann die mit ihren, überleg mal, 5 Folgen die Woche. Und du musst dir immer diesen Scheiß anhören. Und du hast vor allen Dingen ja auch eine permanente Wiederholung. Mhm. Weil, sagen wir mal ehrlich, die großen Klassiker sind na ja irgendwie irgendwelche Betrügereien, Schwangerschaftsgeschichten, aber in der Regel Enttäuschung auf einer Seite, oder?
Ja.
Ne? Und überleg dir das mal, das ist ja wie so ein Psychiater, ist wahrscheinlich nur besser bezahlt gewesen. Ne? Weil das ist irgendwie, ich weiß nicht, da wirst du wahrscheinlich wirklich irgendwann so ein bisschen verrückt. Aber der Boom ging, ich meine, das ging so bis so in die 2000er Jahre rein. Dann wurde das immer häufiger mit denen, dass man so gesagt hat, das sind so gecastete Leute. Da war ja auch das Internet dann so ein bisschen größer und verbreiteter, sage ich mal. Und diese Videos tauchten immer mehr auf von den Leuten, die halt durch die Talkshows tingelten und die Gerichtsshows und unter uns. Und da war das natürlich dann vielleicht auch ein bisschen zu Unrecht, so ein bisschen, dass man dann gesagt hat, okay, das ist alles gefaked, weil das war es halt auch nicht. Ne? Also es ist halt nur so wie meine Beispiele halt auch wirklich, irgendwann hast du wahrscheinlich alle Leute durch. Überleg mal, was die für eine Menge an Leuten gebraucht haben.
Ich muss dir doch zwei Storys erzählen. Zum einen sind wir früher immer in Stolberg ganz gerne, wir haben es immer scherzhaft Sandolberg genannt, Billard spielen gegangen.
Ach, ihr Witzbeutel.
Ja, in Sandolberg. Und St. Olberg. Das war so eine Spielhalle, die später wirklich sehr ranzig war. Und daneben war eine Frittenbude. Und wir sind immer erst Billard spielen gegangen, dann rüber in die Frittenbude, haben uns eine Fritte geholt und sind wieder zurückgegangen, wieder weiter Billard spielen. Und irgendwann meinte halt unser Kumpel, der aus St. Olberg kommt, pass auf, ich muss euch was zeigen. Und dann legte er eine VHS-Kassette, Kinder, VHS-Kassette ein und fragt eure Großeltern. Und das war auch so eine Talkshow. Und da ging es um Erektionsschwierigkeiten, ich weiß es nicht mehr so ganz genau. Und da war ein Typ, der erzählte, er hat sich eine Penispumpe einbauen lassen.
Ja.
Und das war der Besitzer der Pommesbude.
Okay.
So. Und wir so saßen mit offenem Mund vorm Fernseher. Und dann hieß es beim nächsten Mal, wir sind Billard spielen gegangen. Und dann hieß es, wir gehen jetzt rüber zu dieser Frittenbude. Und der Erste, der lacht, der bezahlt die Runde.
Bei sowas wäre ich da. Da muss ich, hätte ich mir schon Geld einstecken müssen.
Und wir so, ja, gerne eine ordentliche straffe Portion Pommes und pumpen sie ordentlich Mayo drauf.
Dass die Pommes auch richtig stehen in der Packung.
Ja, also, der hat irgendwie in seinem Hodensack so eine Pumpe, wo er seinen Penis mit aufpumpen kann.
Ja, wie das funktioniert, muss ich mir später nochmal erklären lassen. Aus reinem Interesse.
Ja, es war echt spaßig. Also, diese Geschichte. Andere Geschichte mit Ricky. Ricky hat später bei TM3, kannst du dich noch daran erinnern?
Ja, klar, natürlich.
Gestattet
die Erfolgsgeschichte.
Der Frauensender. Und dann später haben sie die Bundesliga übernommen, warum auch immer. Und das war kurz bevor TM3 zu 9 Live wurde. 9 Live, auch wahnsinnige Erfolgsgeschichte. Ja, das ist wieder ein anderes Thema. Das ist 2000er wieder.
Ja.
Gab es eine Sendung, die hieß Top oder Flop. Moderiert von Ricky. Und dann, das sind so Leute aufgetreten, die ein Talent hatten. Und dann konnten Leute anrufen und voten, ob das Hop oder Flop war, oder Top oder Flop. Und ich kannte den Typen, der damals bei TM3, ich weiß nicht, was er da hatte, der hatte irgendeinen Job gehabt in der Redaktion, keine Ahnung was. Und wir hatten, mit dem habe ich zusammen studiert. Und der war für Top oder Flop zuständig. Und der sagte, komm Sascha, wir sind damals während unseres Studiums immer aufgetreten mit einem sprechenden Taschenrechner und haben ein Lied drumherum gesungen, um diesen sprechenden, und zwar von Udo Jürgens, es wird Nacht Senorita. Und dieser Taschenrechner konnte halt irgendwie die Buchstaben sagen. Der hat immer 8, 6, 7 gesagt. Und wir haben quasi, es wird 8 Senorita. Und ich möchte Sex und sowas, ne? Also typische, was man so mit Mitte 20 so singt und fabriziert. Das ist echt
gemacht?
Und der hat uns in der Sendung untergebracht, bei Top oder Flop mit Ricky. Und wir sind nach München gefahren zu TM3 und hatten da einen Auftritt. Ja. Ich schicke ihn dir bei Gelegenheit mal. Ich verlinke ihn nicht im Beitrag.
Wirklich? Ja. Nein, es ist alles gut. Brauchst du nicht. Hast du ernsthaft?
Ernsthaft. Okay. Ricky ist total super Typ. Also auch hinter den Kulissen, der ist einfach so, ich glaube, der verstellt sich nicht, der ist einfach Ricky. Mhm. Und das war echt absurd. Also da waren halt Leute mit uns hinten im Backstage-Bereich, die sich echte Karriere versprochen haben davon, von ihrem Auftritt bei TM3. Und die haben da Verträge unterschrieben. Wir haben uns die Verträge angeguckt, haben gesagt, können wir leider nicht unterschreiben, weil irgendwie wir arbeiten beide in den Medien und das funktioniert nicht, ja, weil das hat irgendwie, also wenn du entdeckt worden wärst aufgrund des Auftrittes, hättest du irgendwie Tantiemen zahlen müssen, keine Ahnung was, dann haben wir gesagt, das geht einfach nicht, weil wir beide in den Medien auftreten und arbeiten und das beißt sich mit dem Vertrag und der Kollege so, oh, kein Problem, streichen wir durch, zack, zack, irgendwie drei Seiten Vertrag durchgestrichen. Und alle anderen so ein Hals, ja, weil das war echt absurd. Und aber es war ein spaßiger Auftritt. Und dann haben wir anschließend noch in der Redaktion, wie man sich das vorstellt, in München bei einem Fernsehsender in der Redaktion, da wird natürlich Champagner getrunken.
Ja? Natürlich.
Das war grandios. Das war echt ein schöner Auftritt.
Ja. Der war noch total.
Und wie gesagt, Ricky total nett.
Ja, glaube ich. Das glaube ich. Der wirkt auch so. Also das, wirkt echt so, dass der auch genau. Ich habe den auch gern geguckt. Ich meine, der kam auch relativ früh, irgendwie immer so 13 Uhr oder 14 Uhr. Das war so der. Konnte man dann anfangen so da nach der Schule quasi. Ne? Und ja, aber das war krass. Das ist echt. Aber da du Verträge erwähnst, ich weiß halt von den Leuten, die ich kenne, die da hingegangen sind, dass die auch so Verträge unterschreiben mussten, dass sie eine gewisse Zeit danach nicht in einer anderen Show aufgetreten sind. Na, also mit in einer anderen Talkshow quasi, damit man genau das vermeiden wollte, ne, dass die gesagt haben, hey, kann ja nicht sein, dass der hier am Montag bei Ricky sitzt, am Dienstag bei Bärbel Schäfer und am Donnerstag nochmal bei hier Brit der Talk um 1 vorbeischaut.
Bei Peter Imhoff.
Auf dem Hauseweg. Oder bei Peter, da wäre es nicht aufgefallen. Bei Peter Imhoff wäre es nicht aufgefallen.
Aber Franklin, deine Chance um 11. Wer ist denn dieser Franklin gewesen?
Also wenn man an den kann ich mich einfach noch erinnern, tatsächlich, dass der einfach, der war auch genauso, ich denke, du siehst dasselbe Bild wie ich, wie er die rechte Hand
anlächelt.
Ne? Wahrscheinlich sind wir auch auf derselben Seite, nämlich 1990.de /90s Daily Talk.
So sieht's ne? aus.
Ja, genau, das dachte ich mir. Hast du auch links unten DJ Bobo Love is All Around, was du anklicken könntest, damit es losgeht zu spielen?
Das jetzt ja, das wechselt ja mal so ein bisschen.
Ja. Ah ja, sehr schön, ja. Nee, ich dachte mir schon, dass wir auf derselben Seite sind, aber auf derselben Seite. Aber der Typ...
Franklin ist ungefähr ein Jahr älter als ich und hat die 100.000-Mark-Show anschließend moderiert.
Die 100.000-Mark-Show ist super. Aber komm, wie er aussieht, ist doch toll, oder? Ist doch top.
Die 49.000-Euro-Show.
Ja, tatsächlich. Aber ich hätte, weißt du, was ich gerne, weißt du, wo ich immer wieder total neidisch bin, ist bei, du siehst das Bild von Kerner, so sieht man aus, wenn man jemanden zuhört. Weißt du?
Ja, also keiner kann so gut Leuten zuhören wie Kerner.
Ja, weißt du, die Hand so aufgestützt, so die Finger, einer hoch, der Rest nach, über den Mund. Ne, großartig. So muss man es machen. So muss man es total machen. Aber diese, ich meine, bei diesen Verträgen, um nochmal kurz darauf zu kommen, dass das irgendwie so ein Vierteljahr gewesen ist, meine ich mich zu erinnern, dass sie quasi ein Auftrittsverbot so lange in einer anderen vergleichbaren Show gehabt haben. Gut, das waren jetzt auch nicht die Leute. Es gab auch, ich bin mir nicht sicher, ich glaube, müsste fragen, aber ich glaube, nee, Geld haben die, ich glaube, es war ein Taschengeld und auf jeden Fall haben sie die Unterkunft und die Fahrt halt bezahlt.
Ah! Ich habe gerade Peter Imhoff gegoogelt. Rat mal, wo der geboren ist.
Bei mir?
Ja, in Northeim.
Nein!
Ja!
Was?
Am 9. August 1973 in Northeim.
Das kann nicht sein.
Aufgewachsen in Osterode am Harz.
Das kann nicht sein, dass Peter... Alter Lachs, du hast recht. Ich habe hier einen Sohn der Stadt... quasi. Ja, übrigens, dein Schreiber super. Das ist so geil. Der hat vielleicht sogar ist er gebärt worden, wo wir, das ist ja, so schließt sich der Kreis, oder?
Ja.
Alter, das ist ja super. Peter Imhoff, im Frühjahr startet er. Okay, er war natürlich, okay, 2000, da war es schon einen Tacken zu spät. Der Boom war so, ja, so, also in meiner Wahrnehmung so um 2000, 2002, als sie dann den Türk von der Bühne geholt haben, ab da war es so auch so, war es darum mit auch vorbei.
Aber er hat den Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde bekommen, weil er 24 Stunden durchmoderiert hat.
Da kann ich mich sogar noch dran erinnern. Ich habe irgendwann mal bei einer Radioshow habe ich das auch gesehen, da haben die auch einen Livestream gemacht, da ging es auch, ich meine, dass da auch Bushido war und da wollten die so ein Street auch so ein Rekord brechen mit auf Sendung bleiben die längste Zeit. Mhm. Und dann hat er nach wenigen Stunden gesagt, du, das wird nix. Bin jetzt schon müde. Weißt du?
Aber weißt du, was mich auch wundert bei Peter Imhoff? Der ist ja bei der TV-Total VOG-WM angetreten und hat zusammen mit Sandra Kyriazis, wie auch immer das ist, Sven Hannawald und Jan Kralitschka den Vierer VOG des DDR-Teams gegründet, obwohl er in Nordheim aufgewachsen ist.
Warum denn das DDR-Team, ja? Kann es sein, hat er rübergemacht?
Ist Osterode im Harz?
Hat ein, naja, nein.
Ist das im Osten?
Hat ein Sohn dieser Stadt rübergemacht? Damals, als wir es nicht wussten. Nein. Bis zum Abitur 93 hat in seiner Heimatstadt Osterode am Harz. Nein, ist es nicht. Ist immer noch Niedersachsen. Alter. Nee, keine Sorge.
Sascha, der Gedanke. Wenn ich das nächste Mal bei dir bin, dann gehen wir mal das Heimathaus von Peter Imhoff besuchen und fotografieren
uns davor. Guten Tag. Nein, aber auch, genau. Guten Tag. Wir sind vom Peter Imhoff Fanclub. Was? Peter!
Habt ihr ein Krankenhaus? Du? Also klar.
Ja.
Also vermutlich ist er dann in diesem Krankenhaus geboren.
Ja, das ist jetzt eine steile These. Ich guck einfach, ich schreibe ihm das, bevor du das nächste Mal hier ist, gehe ich auf seine Webseite.
Ja.
Ne, auf die Webseite, die da heißt, durchgestrichenes Schlüssel, weil es nicht verschlüsselt ist, www.peter-imhoff.de. Da gehe ich drauf. Und dann bestelle ich erstmal sein Buch.
Endlich da.
Bei uns läuft's kacka, aber werde auch den Kontaktbutton bemühen und werde ihm schreiben, da ist sogar eine Handynummer angerufen. Warte mal. Nein,
hier können wir jetzt live anrufen. Wenn wir jetzt im Nordcast wären, könnten wir ihn live anrufen.
Hallo, sind Sie Peter Imhoff? Ja, ja. Nein, guten Tag. Ich habe eine Frage. Wo in Nordheim sind Sie genau geboren? Nein, aber hier die Vita, das ist ja in Nordheim-Harz. Okay, er war so dazwischen. Ne? Mit 12 Jahren bin ich Part des Comedy. Und er war 92 war zwei Monate in Japan. Alter. Danach hat er rübergemacht. Radio Westfalica in Minden. Nein, hat er auch nicht. Hannover.
Rübergemacht.
Der Mann, der hat nie rübergemacht. Guck dir das mal an. Der ist hier immer in Hannover und Umgebung geblieben.
Jetzt wohnt er in Dresden.
Das ist ein strammer Niedersachs. Was? Echt?
Also er hat in Dresden geheiratet 2008.
Alter, das ist unglaublich.
Und jetzt arbeitet er für den MDR Karaoke-Taxi.
Kann man da anrufen? Warte mal. Ich kann mal Karaoke-Taxi. Vielleicht kann man das beim Karaoke-Taxi. Kann ich mich da melden? Also da kann ich mich doch vielleicht melden und sagen, kann ich bei euch mal mit?
Ja, komm, wir fahren bei Karaoke-Taxi mit.
Kann das Karaoke-Taxi in Dresden, kann das Karaoke-Taxi, guten Tag, wir haben eine Frage. Peter, erinnerst du dich noch grob an den 9. August 1973? Wo genau warst du an diesem Tag? Also super. Also das versprechen wir, wenn der Sascha das nächste Mal hier ist, werden wir das Geburtshaus, die Geburtsstätte oder die Stätte der Niederkunft von Peter Imhoff finden und werden uns davor fotografieren.
Mit Schild.
Ganz ehrlich, du weißt, wie es ist, mit dem Schild oder darauf?
Mit einem Konterfei von Peter Imhoff drauf.
Guten Tag, wir sind die Ortsgruppe Nordheim Fanclub. Guten Tag. Guten Tag, Frau Imhoff. Ist denn der
Peter da?
Sohn? Ist der Peterle mal wieder im Haus? Nein. Ja, der ist zufällig gerade da.
Kommt der Peter aber raus zum Spielen?
Dann, das Karaoke-Taxi vor der Tür hätte uns einen Hinweis geben müssen. Nein. Ja gut, aber wie gesagt, das war im Prinzip so, ja, ich finde, das ist ein wichtiger Teil der 90er Jahre. Der Unterhaltungsbranche der 90er Jahre. ist nicht nur Eurodance und Love Parade und Gott, vermissen wir das alles im so ein bisschen.
Aber ehrlich gesagt, wenn du das Foto von Jürgen Flieger anguckst, auf dieser Seite, wir verlinken sie im Beitrag. Also Gregor verlinkt sie im Beitrag.
Wir.
Das schreit so 90er. Dieses Jackett, dieses Linnenjackett. Ja. Dazu diese schwarze Hose, die Holzstudio-Kulisse und die Leute im Hintergrund, die Kamera.
Ich sag's immer wieder, Mut zum Schnäuzer. Weißt du? Der Typ im Hintergrund. Und die haben auch mit der Dings da gesessen, mit Anzügen da
gesessen. Ja, ja, ja.
Aber das ist aber Fliege war aber auch, ganz ehrlich, das war aber auch ein bisschen seriöser.
Der Fernsehfahrer.
Ja, da ging es aber auch oft um dein Seelenheil.
Ja.
Also da ging es ja nicht nur darum, dein Gefühlsleben zu retten, sondern deine Seele. Ha? Also da waren die sicher alle echt. Ja. Da bin ich mir ziemlich sicher. Nein, aber wie gesagt, es ist ein wichtiger Teil. Es lief fast durchgängig durch die 90er und hat irgendwann das komplette Nachmittagsprogramm bestimmt. Also als wir aus unserer Schule, Uni oder vergleichbaren Aktivitäten nach Hause kamen und wir nicht Star Trek auf ZDF gucken konnten oder Sat.1, da konnten wir noch Talkshows gucken. Und ich gebe es zu, ich habe es nicht exzessiv gesehen, aber ich habe durchaus die eine oder andere, ich habe sie jetzt auch nicht komplett verfolgt. Ne? Also aufbauende Handlung, weißt du? aber ich habe schon hier und da meine Talkshow zu der Zeit gesehen. Ich schäme es mich
nicht. Ja, hin und wieder schon.
Hin und wieder.
Aber hast du, wenn wir zum letzten Foto auf dieser Seite kommen, absolut Schlegel.
Was hat Tobi Schlegel? Macht auch jetzt was Gutes. Mal ist ja nicht, der ist doch irgendwie Rettungssanitäter, oder? Irgendwie
der so macht bestimmt jetzt Kinderlieder, wie alle 90er-Jahre-Stars.
Macht der wirklich? Nee, glaube ich nicht.
Der macht einen Podcast jetzt. Tobi Schlegel macht einen Podcast.
Ja, der macht alle einen Podcast. Wer macht denn keinen Podcast?
Bürger Lars Dietrich macht jetzt Kinderlieder.
Nee, aber ich meine, der ist, dass der Tobi Schlegel, den assoziiere ich auch mit
Viva. Der ist Notfallsanitäter, tatsächlich.
Ja, er ist Notfallsanitäter und arbeitet da mittlerweile.
Fährt er im Kreis Nordheim rum oder Nörten-Hardenberg?
Nein, Osterode.
Ach, okay.
Da ist er. Nee, aber tatsächlich assoziiere ich den mehr mit.
Ich finde immer noch mehr mit Viva. Ganz davon abgesehen finde ich immer noch total abgefahren, dass es einen Ort gibt namens Salz der Helden.
Ja.
Also bei euch da um die Ecke. Also ich muss jedes Mal lachen, wenn der Zug da hält.
Hat es einen aktuellen Bezug gerade, dass du Salz der Helden erwähnst?
Nein.
Da, pass auf, ich bin ja ein ganz großer T. Suhlmann-Fan.
Ja.
Tomte und so und Grand Hotel van Cleef und Ketka, ich liebe das alles. Und T.S. Ullmann liebe ich besonders. Ne? Auch seine Mucke, also gerade seine Mucke, aber auch die Bücher und so wie der schreibt, würde ich gern lesen können. Weißt du? Und der hat jetzt vor ein paar Tagen ein Foto gepostet und gesagt, ich war hier seit der Helden, war super. Jetzt wieder nach Hause. Und da dachte ich, was? Was? 11 Kilometer von mir entfernt, T.S. Ullmann war hier, da war er aber schon weg. Ich weiß nicht, ob er einfach nur den Namen so cool fand, weil ich habe keine Tour oder also keine Veranstaltung gefunden, die er da hätte machen können. Aber zumindest habe ich sie nicht gefunden. Aber er schien zumindest, hat er sich da eingetaggt und hatte ein Foto gepostet und hatte gesagt, hier, jetzt weg aus Salz der Helden und ab nach Berlin oder wo, ich glaube nach Berlin muss er.
Okay.
Und da habe ich tatsächlich gedacht, Alter, das wäre jetzt echt hart für mich, wenn ich jetzt rauskriege, dass der jetzt letztes Wochenende hier irgendwie irgendwas veranstaltet hat, quasi bei mir im Hof. Weißt du?
Ja, bei euch wird jetzt die Waldbühne saniert und dann tritt auch T.S. Ullmann wieder auf. Also.
Da hat er aufgespielt, hat er gespielt. Ich habe T.S. Ullmann auf der Nordheimer Waldbühne gesehen. Die haben das Fest van Cleef, haben die 2008 oder so ungefähr, haben die hier gespielt. Auf der Nordheimer
Waldbühne. Okay, also pass auf, T.S. Ullmann und Peter Imhoff, wenn ihr uns hört.
Ja.
Also T.S., spiel nochmal in der Waldbühne in Nordheim und Peter, wir halten Bier für dich kalt.
Ja, definitiv. Und T.S., ich war der Typ, der ein lila Regencape anhatte, weil es geregnet hat und ich habe oben vom Rang mit meinem Bier in deine Richtung gewunken.
Ach, du warst.
Da kannst du dich sicher dran erinnern. Ich war der Typ, der aussah, als wenn er im Mittelalter nach Wohlstand ausgesehen hätte und ein lilanes Regencape getragen hat. Das ist eine unfassbare Kombination. Also an mich muss er sich erinnern. Ja, in dem Sinne. Sascha, danke dir für den kleinen Ausflug in die 90er.
Gerne, immer gerne, gerne.
Und macht's gut. Bis dahin und ciao. Und
immer den Himmel im Auge behalten und ab und zu mal ein paar Talkshows gucken.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.